Herzlich willkommen zum Podcast der Fürstfugger Privatbank. Heute wollen wir mal einen Blick auf Rohstoffe werfen und dafür gibt es einen konkreten Anlass. Dass die Preise für Öl und Gas mit Beginn des Iran-Kriegs stark nach oben geschnellt sind, das war wenig überraschend. Vor ein paar Wochen war dann aber auf einmal von Helium die Rede. Und aktuell wird diskutiert, ob wir genug Kerosin haben. Also Rohstoffe sind deutlich mehr als nur Öl und Gas. Und über diese ganzen Themen möchte ich mich heute mit Christian Kurak unterhalten. Christian Kurak ist Leiter Asset Management der Fürstfugger Privatbank. Guten Tag, Herr Kurak.
Guten Tag, Herr Engelmann. Vielen Dank für die Einladung.
Dann lassen wir uns doch mal mit dem Naheliegenden anfangen, den Energiepreisen. Im Moment sieht es ja nicht danach aus, dass die Preise für Öl oder für Gas bald wieder zurückkommen und wenn, dann nicht besonders stark. Aber hohe Energiekosten sind da wiederum ein wesentlicher Faktor auch für die Inflation. Wie ist da Ihre Einschätzung und was bewirken diese hohen Energiepreise, gerade mit Blick auf die Inflation?
Genau. Ja, also wir befinden uns momentan in dem größten Angebotsschock seit über 50 Jahren, seit dem OPEC-Embargo 1970, sodass der Ölpreis jetzt auch wieder nahezu Rekordhöhen erklommen hat. Die Lage scheint sich momentan eher weiter zu eskalieren. Also der Ölpreis liegt bei $120. Es scheint nicht danach, dass es jetzt zu einer schnellen Einigung kommt und somit auch zum schnellen Rückgang des Ölpreises. Die Wirkung auf die Inflation ist natürlich deutlich zu sehen. Also die läuft in der Regel über so in drei Wellen ab. Wir haben es mit Anbeginn der Krise dann schon gesehen, dass die Preise an der Zapfsäule deutlich angestiegen sind. Benzin- und Dieselpreise haben sich deutlich verteuert. Das war der direkte Effekt. Den hat man dann auch in der Märzinflation deutlich zu sehen bekommen. Also die Inflation in Deutschland lag bei 1,9% im Februar. Sie stieg dann relativ schnell auf 2,7% im März an. Und wir haben gestern die Inflationszahlen für den April bekommen und die liegen jetzt auch schon bei 2,9%. Und es gibt immer so eine Faustregel, man sagt, wenn der Ölpreis um 10% steigt, dann kann die Inflation so um 0,2% steigen. Also wir befinden uns jetzt momentan seit Jahresbeginn handelt sich ungefähr um eine Verdopplung des Ölpreises. Also es könnte kurzfristig schon noch sein, dass die Inflation dann auch noch weiter steigt. Und je länger diese Inflation oder halt diese Krisensituation anhält, umso stärker kann sich dieser hohe Ölpreis dann durch zweitrundende Effekte dann auch auf andere Güterklassen dann auswirken, also auf Lebensmittel, Gastronomie. Und wir hatten jetzt auch gestern die FED-Sitzung, das war die letzte Sitzung mit Jerome Powell, hat sich jetzt auch abgezeichnet, dass die anfänglich angedachten Zinssenkungen, die man im Januar noch hatte in den USA, also dass man von 3,75% auf ungefähr 3% runtergeht, jetzt komplett vom Tisch sind. Also man diskutiert jetzt eher, soll man die Zinsen halten oder die Leitzinsen oder erhöhen. Also das ist ein weiterer Effekt, dass die kurzfristigen Leitzinsen hoch bleiben. In Europa spricht man jetzt auch eher davon, dass das Leitzinsniveau eventuell sogar noch ansteigen könnte. Also die Zinslast wird steigen und auch die Zinsen der langfristigen Staatsanleihen ist auch seit Ausbruch der Krise gestiegen. Also diese Zinslast erhöht dann auch nochmal die Finanzierungskosten aller Marktteilnehmer, also der Unternehmen, privaten Haushalte und Staaten.
Die Emirate haben ja angekündigt, aus der OPEC auszutreten. Offenkundig waren wir dann nicht so ganz mit den Fördermengen zufrieden. Theoretisch könnte das dann sein, dass mehr Öl zur Verfügung steht. Ändert sich dadurch für uns etwas?
Genau, ich glaube, es ist der Punkt. Also es ist jetzt ein offenes Geheimnis, dass die Vereinten Arabischen Emirate unzufrieden waren mit der Quotenzuteilung. Sie haben in den letzten Jahren viel Geld investiert, um die Förderquoten zu erhöhen. Also Vereinten Arabischen Emirate haben eine tägliche Förderquote von 3,4 Millionen Barrel zugeordnet bekommen. Sie haben jetzt aber eine Kapazität von circa 5 Millionen Barrel, die sie pro Tag jetzt dann bis 2027 anheben können. So sozusagen sind sie jetzt momentan auch in ihrer Verkaufsmenge eingeschränkt und durch den Austritt der OPEC können sie jetzt sozusagen dann auch wieder ein bisschen mehr Öl auf den Markt bringen, haben hier auch mehr Kontrolle über ihre eigenen Staatseinnahmen. Also dahingehend kam es nicht ganz so unüberraschend, insbesondere weil die Förderdisziplin der OPEC-Staaten so in den letzten Jahren auch immer nachgelassen hat, also Russland, Iran, also diese OPEC-Plus-Staaten haben sich nicht wirklich dran gehalten, es gab auch nie Sanktionen, also es könnte auch sein, dass das weitere OPEC-Staaten vielleicht auch dem folgen und jetzt hier so ein gewisser Flickenteppich dann entsteht, aber mittelfristig wird die Quote dann steigen, also das entspricht ungefähr vielleicht 1% mehr Ölangebot ja pro Tag als davor, also es ist eher klein der positive Effekt, das ist eher, glaube ich, ein größerer Vertrauensschock für die OPEC aktuell, aber für uns tendenziell eher positiv, aber die OPEC hat natürlich auch nicht mehr diese Preissetzungsmacht, wie sie davor hatte, also auch kann sie nicht mehr so gut stabilisieren, aber letztendlich, glaube ich, wird der Effekt eher gering bleiben.
Neben den Energierohstoffen sind es ja auch die Industriegrundstoffe, über die gerade viel gesprochen wird, denn die sind weltweit teuer geworden und nicht nur teuer, sondern auch knapp. Also ich denke da an Dünger, ich denke da an die Kunststoffe, aber zum Beispiel auch an die Chipproduktion. Deren Basisprodukte, die sind gerade etwas knapper geworden.
Genau, ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also Energie ist tatsächlich hier nur die Spitze des Eisbergs. Also der Persische Golf oder diese ganze Region ist einfach ein global sehr, sehr wichtiges zentrales Logistikzentrum. Dadurch, dass bei der Öl- und Gasproduktion sehr viele Nebenprodukte entstehen, wie Sie vorher genannt haben. Also wir haben die Harnstoffe, die insbesondere für Düngemittel oder für die Düngemittelherstellung notwendig sind. Also circa 35% der globalen Weltproduktion kommt aus dieser Region, dann auch die Schwefelproduktion, das sind auch circa 25% des Weltmarktes, kommt aus dieser Region. Also sind alles wichtige Produkte für chemische Prozesse, aber auch für die Düngemittelherstellung, sodass man jetzt auch sieht, dass die Preise für Dünger seit Ausbruch der Krise um circa 30% angestiegen sind. Wir merken das vermutlich aktuell jetzt nicht direkt, also weil die Frühjahrsaussaat in Europa und in den USA ist nicht so stark davon betroffen, weil wir recht hohe Vorräte haben in diesen Regionen. Die ärmeren Regionen der Welt, also in Afrika, Südostasien, die haben nicht so hohe Vorräte. Die hat es jetzt, glaube ich, oder die wird es jetzt definitiv stärker treffen, also was wenn es um die Lebensmittelpreise geht. Und wir haben dann auch noch andere Stoffe angesprochen aus dem Petrochemiebereich, also wie Polyethylen, insbesondere halt für die Herstellung für Kunststoffe wichtig ist. Und ja, Kunststoff ist einfach ein ganz zentrales Material für ganz viele Bereiche, die uns täglich umgeben. Und ja, so anekdotenhaft kann man zum Beispiel auch sagen, dass der Preis für medizinische Einmalhandschuhe auch schon um 50% gestiegen ist seit Beginn der Krise. Also das trifft uns auch an dieser Stelle, aber insgesamt in anderen Bereichen ist dieses Ausmaß oder diese Lieferkettenstörung doch deutlich zu sehen. Also hat einen globalen Einfluss. Und Sie haben auch als letztes Helium genannt. Auch hier wieder die Katar hier als einziges Land produziert oder ist für ein Drittel der globalen Heliumproduktion verantwortlich. Also ja, wie Sie schon angedeutet haben, es ist eine sehr wichtige Region, die deutlich mehr Lieferketten oder Bereiche in unserem Leben beeinflusst als nur Öl und Gas aktuell.
Diese 33%, also das eine Drittel, was Sie eben gesagt haben, das fällt jetzt weg. Und für wie lange fällt das weg? Und vor allem, wie könnte das ersetzt werden, dieses eine Drittel des weltweit produzierten Heliums?
Ja, eine gute, spannende Frage. Also es ist dadurch, dass Helium hauptsächlich nur im Zusammenhang mit der Produktion von LNG, also Flüssiggas, als Beiprodukt hergestellt werden kann und in Katar in Ras Laffan die größte LNG-Anlage besteht und die wurde angegriffen und teilweise recht stark zerstört, wird es doch mehrere Jahre dauern, bis man wieder diese Förderquoten erzielen kann. Aber man wird nicht mehr an diese vollen 33% vermutlich drankommen. Also ein Teil der Produktionsanlagen sind so stark zerstört, dass man die nicht mehr reparieren kann. Und ein kompletter Neubau würde mehrere Milliarden kosten, was sich aktuell nicht unbedingt tragen würde. Also gehen eher davon aus, dass 14% komplett wegfallen werden, also von diesen 33% und die anderen 20%, die werden vermutlich erst in den nächsten 2-3 Jahren dann erst wieder an den Markt kommen. Die USA ist mit circa 45% der größte Helium-Hersteller der Welt. Also der kann aktuell wahrscheinlich so die Helium-Produktion erhöhen, vielleicht so um maximal 10% so über die nächsten Monate. Ist aber jetzt nichts, was wirklich sehr schnell geht. Es ist eher eine komplexere Situation. Also man braucht LNG, also LNG-Anlagen, die das machen können. Plus muss das Gas dann auch dementsprechend auch die notwendigen Helium-Werte haben, was zum Beispiel auch nicht überall der Fall ist. Also zum Beispiel in Norwegen, die könnten jetzt auch gar nicht so leicht eine Helium-Produktion aufsetzen. Also es geht, aber es ist alles mit recht hohen Kosten verbunden. Ja, also es wird uns länger begleiten, der Mangel.
Das heißt, es ist nicht so, dass man da einfach, was schön wäre, umswitcht und sagt, gar kein Problem, dann kommt das Gas eben aus, das Helium in dem Fall aus Kanada oder eben aus den USA. Denn und man unterschätzt einfach ein bisschen, wie aufwendig es ist, diese Herstellungsverfahren überhaupt im Griff zu haben oder aufzubauen. Aber wir hatten es gerade eben auch mit den Zweitrundeneffekten, die Sie erwähnt hatten. Also wir haben ja die Chipindustrie als einen auch wesentlichen Treiber und wesentlichen Motor der letztlich der aktuellen Phase der Industrialisierung 3.0, 4.0, je nachdem, wie man es sieht, wo für alles Chips gebraucht werden. Und da gibt es Firmen in den, wie, keine Ahnung, ASML in den Niederlanden beispielsweise, die ja für manche noch ein Hidden Champion sind, für die Börsianer natürlich ein längst schon nicht mehr versteckter Champion, sondern ein Weltmarktführer. Wenn sich bei denen die Produktion verteuert, weil es eben kein Helium gibt oder weil die Helium teurer einkaufen müssen, da setzt sich ja auch nochmal ein Dominoeffekt in Bewegung.
Ja, das stimmt. Also die Verwendung von Helium in der Chipproduktion hat in den letzten Jahren massiv zugelegt. Also ich glaube, vor 10 Jahren waren circa 5% des Helium-Angebots wurde für die Chipproduktion verwendet. Mittlerweile sind es um die 20%. In den nächsten Jahren wird es sogar auf 30% ansteigen. Der medizinische Sektor, also MRT-Anlagen, benötigen auch Helium. Luft- und Raumfahrt, der Rüstungsbereich benötigt auch Helium. Also es ist definitiv ein Gas, das eine hohe Anwendung hat. Jetzt ist das ein Thema, das wurde medial häufig dann aufgenommen, gerade für die Chipproduktion. Wenn man sich die Zahlen jetzt genauer ansieht, ist es so, dass Helium auch relativ gut recycelt werden kann. Also die Chipproduktion sollte jetzt momentan nicht unbedingt davon allzu sehr in Gefahr geraten. Es hängt aber auch von den Regionen ab. Also die Vorratshaltung sollte jetzt, glaube ich, bis zum Sommer anscheinend reichen. Aber die großen Chip-Hersteller wie Samsung oder SK Hynix aus Südkorea, die beziehen 60% ihres Heliums direkt aus Katar. Also die werden sich natürlich jetzt umschauen müssen, wie sie jetzt hier an das Gas kommen. Jetzt ist es so, dass Helium keinen allzu großen, also bei der Chipproduktion hat es eigentlich nur einen marginalen Kostenanteil. Also sollte jetzt der Heliumpreis sich verdoppeln, verdreifachen oder vervierfachen, sollte das jetzt die Chipproduktion nicht so massiv beeinflussen. Also es ist eher so, dass es eventuell zu Produktionsausfällen kommen könnte. Aber auch hier findet so eine natürliche Triage dann statt. Also die Chip-Hersteller würden dann natürlich für die hochwertigen Chips dann das Helium verwenden und dann eher für die schlechteren Chips dann halt wahrscheinlich opfern. Aber es gibt dann auch andere Industriebereiche, die dann vielleicht nach Substituten suchen würden. Also insgesamt ist die Lage schon kritisch und muss auch definitiv von den ganzen Supply Chain Managern der Industrieunternehmen oder Chip-Herstellern beachtet werden. Aber es ist jetzt dieses apokalyptische Szenario ergibt sich momentan noch nicht. Also es sind dann eher tendenziell andere Bereiche, die dann wahrscheinlich auf Helium verzichten würden als Chip- und Medizinhersteller. Ja.
Bald beginnt ja die Reisesaison. Also Reisen heißt natürlich Fliegen. Lufthansa hat, ich weiß nicht, wie viele Flüge gestrichen. Manche sagen, das Kerosin geht aus. Die Wirtschaftsministerin sagt, nein, es ist genug da. Andere prognostizieren Knappheit ab Juni. Juni ist ja schon bald. Was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, genau. Ich glaube, von der Bundesregierung oder auch von der Wirtschaftsministerin ist da auch ein gewisser Zweckoptimismus dabei. Man will jetzt auch keinen Alarmismus verbreiten. Von den Branchenvertretern Ja, klar, die versuchen hier auch den Sektor natürlich auch zu vertreten, manchmal vielleicht auch mit einer gewissen Absicht auch ja Unterstützung dann zu bekommen, falls die Lage dramatischer ist. Also ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Zahlen ansehen, dann ist es so, dass Deutschland circa 9 Millionen Tonnen Kerosin pro Jahr benötigt. Und von diesen 9 Millionen stammen circa 2 Millionen Tonnen Kerosin aus der Golfregion, die momentan vom Markt wegfallen. Also diese Lücke muss geschlossen werden. Also es gibt nationale Reserven, die jetzt momentan wieder jetzt zur Verwendung stehen. Aber das deckt nur einen kleinen Teil. Dann ist es so, dass die USA jetzt auch die Kerosinproduktion angehoben hat. Das könnte jetzt circa 10% des Kerosinmangels dann schließen. Aber wir haben immer noch so um die, würde ich sagen, so um die 10% an Kerosin, was momentan halt nicht zur Verfügung stehen wird. Und Sie haben es angesprochen. Manche Fluggesellschaften fangen schon an zu rationalisieren. Also es sind 20.000 Flüge, die man jetzt einsparen will oder halt storniert hat. Es handelt sich da meistens eher um Kurzstreckenflüge, die auch nicht so rentabel sind. Insgesamt sind diese 20.000 Flüge gar nicht so viel, wie man denken mag. Also ich musste da auch erstmal schauen, es ist ungefähr 1% der Flüge, die damit wegfallen. Also der Flugverkehr wird weiterhin aufrechterhalten, aber es ist definitiv kein Normalbetrieb. Und ich glaube, jeder, der momentan noch keinen Flug gebucht hat, der wird mit höheren Preisen dann zu rechnen haben. Also erste Schätzungen sagen, dass die Kurzflüge aktuell schon um die 30 € teurer werden und die Fernflüge um 100 €. Und das kann sich dann im Sommer dann auch nochmal weiter zuspitzen. Aber ja, ich glaube, bei der ganzen Diskussion mit Rohstoffen und auch wenn man immer diese ganzen Zahlen hört, die wirken immer recht statisch. Also so die Anpassungsfähigkeit der Märkte, der Konsumenten darf man auch nicht unterschätzen. Also dann macht man vielleicht dann wieder mehr Urlaub in Deutschland und dann geht dann auch die Nachfrage wieder ein bisschen zurück. Aber Flüge werden definitiv teurer. Aber ich glaube, es ist jetzt keine Notsituation. Also einfach weniger Destinationen, die man vielleicht anfliegen kann, aber sollte.
Jetzt haben wir einiges gehört zu Knappheiten und vielleicht doch nicht so extremen Knappheiten, auf jeden Fall zu einer sich verändernden Lage. Was mache ich denn nun als Anleger mit so einer Situation?
Ja, ich glaube, in den letzten Jahren sind wir alle recht krisenerprobt. Also es gab schon die unterschiedlichsten Marktturbulenzen. Ich glaube, was sich auch in den letzten Jahren immer bewahrt oder was immer positiv war, ist, glaube ich, nicht allzu hektisch zu reagieren, auch einfach Ruhe zu bewahren. Eine wichtige Ausgangssituation ist immer ein gut diversifiziertes Portfolio zu haben. Also das hilft dann natürlich, aber man wird dann doch immer wieder überrascht von solchen Ereignissen. Also das man natürlich jetzt überdenken soll, wie kann man sein Portfolio anpassen. Jetzt aktiv irgendwelche Rohstoffwetten zu fahren, das ist alles recht spekulativ. Also ich glaube, jeder sollte mal sein Portfolio dahingehend überprüfen. Ja, habe ich eigentlich ein gewisses Rohstoff oder eine gewisse Rohstoffallokation? Sollte sich die Inflation über längere Zeit hartnäckig halten, dann macht es durchaus Sinn, da vielleicht auch dann ja stärker mal auch in Ölunternehmen, Gasunternehmen, in Bergbauunternehmen dann zu investieren, dass man da diese Inflationsabsicherung dann hat. Auf der anderen Seite sollte man auch mal kritisch überdenken, ja, welche sind denn eigentlich die Verlierer dieser hohen Ölpreise? Da haben wir natürlich die Fluggesellschaften, die werden jetzt ihre Margen, also die Margen kommen definitiv unter Druck. Energieintensive Unternehmen wie Chemieunternehmen, könnte man natürlich dann auch überlegen, diese dann auch zu reduzieren. Aber ich würde jetzt hier keine allzu ganz großen Portfolio-Umschichtungen momentan machen. Die Lage kann sich auch immer wieder sehr schnell verändern. Wir haben das auch mit Donald Trump gesehen. Also es könnte ganz schnell jetzt auch zu einer Einigung kommen und dann normalisiert sich dann auch die Lage. Also ich würde sagen, hier eine normale Anpassung des Portfolios, nichts, ja, keine allzu schnellen Umschichtungen. Ein weiterer Punkt, der jetzt auch interessant sein könnte auf dem Anleihensegment, sind inflationsindexierte Anleihen. Falls man sich gerade also für Inflationsüberraschungen absichern will, ist jetzt aber eine Anlageklasse, die auch nicht so einfach ist. Also man hat auch weiterhin Rotationsrisiken. Also es ist insgesamt keine einfache Lage, aber ich würde sagen, glaube ich, Ruhe bewahren, nicht allzu blind jetzt Rohstoffe kaufen und auch ja einfach gezielt auf Bausteine setzen im Portfolio, in einem breit diversifizierten Portfolio.
Jetzt kommen wir so langsam auch zum Schluss unseres Podcasts, aber Sie haben kein ausgesprochenes Katastrophenszenario beschrieben. Es hat auch eine ganze Reihe von Unsicherheitsfaktoren, über die wir gesprochen haben. Also von den Energiepreisen beginnend bis hin zu wie viel Helium braucht man und wie viel Kerosin kann wer sich beschaffen, Dünger in den Emerging Markets etc. Bei so vielen Unsicherheitsfaktoren, da drängt sich ja fast die Frage auf, was ist denn eigentlich mit Gold? Ist das jetzt genau die Zeit, um in Gold zu investieren? Und Gold war ja auch ordentlich nach unten gegangen von den Höchstständen, die wir schon gesehen hatten. Ist es jetzt genau die Situation, um wieder die Goldbestände ein bisschen hochzufahren?
Ja, also Gold hat sich in den letzten 3 Jahren sehr gut entwickelt. Also Gold ist innerhalb, also 2023 war der Goldpreis, lag der noch bei circa 2000 US-Dollar, ist zwischenzeitlich dann Anfang des Jahres sogar auf 5500 US-Dollar hochgegangen. Mit Beginn der Krise hat Gold das gemacht, was Gold meistens dann in Krisenphasen macht. Also es ist zum Teil zurückgegangen. Also ist dann von 5500 Dollar auf nahezu 4.300 Dollar dann wieder zurückgegangen und pendelt sich jetzt ungefähr bei 4.700 Dollar ein. Gold ist gerade in diesen Krisensituationen oft einfach ein sehr liquides Asset, das man dann schnell verkauft, um vielleicht andere Anlageklassen nicht unbedingt verkaufen zu müssen. Gerade inflationsbedingte Ereignisse wie jetzt sorgen dann auch oft dafür, dass das Zinsniveau ansteigt. Und sobald das Zinsniveau höher ist, ist es dann auch eine gewisse Konkurrenz zu Gold. Also die Opportunitätskosten für die Goldhaltung ist dann auch wieder ein bisschen höher. Also das hat den Goldpreis belastet. Dann sind es aber auch Zentralbanken wie die türkische Zentralbank, die Gold verkauft hat, um ihre Währung zu stabilisieren. Also es sind genau solche Aktivitäten, die dann immer für einen kurzfristigen Rückgang sorgen. Wir versuchen hier, ja, Gold gar nicht so sehr als spekulative Anlageklasse zu sehen. Also für uns ist es eine wichtige Versicherung im Portfolio-Kontext. Da hat sich auch über die letzten Jahre auch sehr positiv ausgezahlt. Wir achten hier eher auf die langfristigen strukturellen Trends, die für einen höheren Goldpreis sprechen, die jetzt momentan auch nach dieser Krise weiterhin bestehen bleiben. Also wir sehen auf der einen Seite, die Staatsverschuldung global ist sehr hoch, ist über die letzten Jahre weiter angestiegen. Das Zinsniveau hat sich erhöht. Also die Zinslast der Staaten wird über die nächsten Jahre deutlich höher sein. Also die USA hat momentan ein Haushaltsdefizit von 7,5%. Also 4% ist davon nur die Tilgung der Zinsen. Und also das ist ein strukturelles Thema, das uns über die nächsten Jahre weiterhin betreffen wird. Also die Glaubwürdigkeit eigentlich der Staaten, ihre Schulden zurückzubezahlen, dann auch die Glaubwürdigkeitskrise bei der US-amerikanischen Zentralbank. Und des Weiteren sehen wir dann auch, dass gerade auch ein gewisser Vertrauensverlust stattgefunden hat. Also viele Schwellenländer investieren hauptsächlich ihre Währungsreserven mittlerweile direkt in Gold und weniger in US-Staatsanleihen. Also die BRICS-Staaten haben über die letzten 10 Jahre ihre Goldbestände erhöht und es zeichnet sich auch ab, dass diese Goldzukäufe auch weiterhin Bestand halten werden und wir gehen davon aus, dass der Goldpreis auch in diesem Jahr eher mehr Tendenz nach oben hat als nach unten.
Der wichtigste Grund für Gold ist also der stabilisierende Part, den es im Portfolio einnimmt, richtig?
Genau, das ist wie eine Versicherung. Oftmals zahlt man die Versicherungsprämie und in den letzten Jahren war das dann auch so, dass man sozusagen den Schadensfall hatte und dann auch eine Kompensation dafür bekommen hat, dass man Gold gehalten hat. Und ich glaube, die positiven oder die strukturellen positiven Gründe überwiegen momentan so den kurzfristigen Verkaufsdruck.
Dann haben wir heute wieder einige spannende Punkte gestreift und besprochen. Ich nehme mit, dass die Lage nicht hoffnungslos ist, aber sie ist ernst. Und dass man vielleicht mehr als irgendwelche Industriegrundstoffe oder Kunststoff oder Helium im Blick behalten müsste, was die Inflation, was die Staatsverschuldung macht. Denn das dürfte ein Thema sein, das uns wahrscheinlich längerfristig und auch wahrscheinlich etwas nachhaltiger beschäftigt, wenn ich das nicht falsch verstanden habe.
Genau, ja.
Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Kurak. Danke für die Zeit, danke fürs Gespräch und Ihnen danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, Herr Engelmann.